Herzlich willkommen zu Theater Total. Ein Podcast des Theater Bielefeld. Und hier sind Ihre Gastgeber, Norad Becker und Georg Böhm.
Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 4. Haben wir ein Motto für diesen Podcast, Noah?
Wie funktioniert Digitaltheater, Online-Streaming heute im Theater Bielefeld?
Bielefeld.
Das ist unser Thema.
Das ist das Hauptthema so. Und dann gibt es natürlich auch wieder Gossip, das gibt den Mitarbeiter der Woche.
Es gibt wirkliche Probleme.
Und vor allen Dingen, heute ist ja auch insofern auch eine Premierenfolge, weil das wäre dann mein Motto, Premiere. Weil heute küren wir den Mitarbeiter des...
Oder die Mitarbeiterin, des Monats.
Genau. Noah, hast du denn Geschenke bekommen? Bevor wir jetzt anfangen mit Online-Schmonlein. Das Prinzip ist ja, wir stellen die Leute vor, dann wählt ihr draußen zu Hunderten ab, stimmt ab. Und dann schickt ihr uns ja Geschenke an das Theater Bielefeld, Brunnenstraße 3-9, 33602, zu Händen von Noah Becker oder Georg Böhm.
Yes,
und wir haben Geschenke bekommen. Wir machen nur so eine Top 3. Ich weiß nicht, wie viel du bekommen hast, aber Top 3?
Ja, ich würde sagen Top 3. Ich habe mir die besten rausgegriffen. Ja. Da fange ich einfach mal an. Hey, was man immer schenken kann, so aller Schrottgeschenke, eine Vase.
Vase.
Eine alte Vase.
Oh, so alte Vasen, die dann auch immer so am Straßenrand
so
stehen.
Retro-schick. So retro-schick. Ja. In so einem dirty Tannengrün.
Mm.
Genau.
Was ist denn deine Nummer 2?
Eine Packung Dallmayr-Kaffee. Weil sowas hält sich doch. Ja? Ja. Was haben wir als drittes? Was auch, finde ich, einfach nicht fehlen darf im Haushalt, so eine Tasse mit einer geilen Aufschrift.
Nee.
Du bist der Boss.
Oh, ja. Der Klassiker.
Da bin ich ja schon ein bisschen neidisch, hätte ich mich auch gerne. So, aber hast du denn auch Geschenke?
Ja, ich habe auch Geschenke bekommen.
Erzähl mal.
Und mein dritter Platz ist so eine selbstgebrannte CD. Ich habe noch nicht drin gehört.
Hast du noch nicht reingehört?
Nee, noch nicht.
Könnte alles sein.
Mein zweiter Platz ist so ein Lumpia-Roman, den man an so einem Strand liest. Ich weiß auch nicht von wem, aber weißt du, so auch so Müll. Ich habe Müll bekommen. Platz Nummer 1, den fand ich richtig geil. Bitte mehr davon. Ein Stein.
Nein! Hat der was? Kann der was?
Nein, einfach nur ein Stein. So ein Lumpia.
Glitzert er? Nein,
so ein Stein. Wie heißt das? Okay. So ein Feuerstein oder sowas haben wir früher gesagt. So.
Mhm. Ja. Also bevor wir in die Kürung gehen, starten wir einfach mal von vorne. Genau, aber erstmal sage ich noch viel Spaß.
Oh, viel Spaß, Noah Becker. Online. So, Noah, was haben wir denn rausgefunden und wie fangen wir denn jetzt am besten an?
Ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen gleich mit dem Talk von dir und Charlotte an. Charlotte Höpker bei uns am Theater ist nämlich die Frau, die für das ganze Ding ja auch, kann man schon sagen, verantwortlich ist, ne?
Ja, die zumindest da sehr, sehr involviert ist.
Nee, also einfach um vorweg das zu erklären, vor ein paar Wochen wurde dann beschlossen, hey, alles, was wir so haben, bringen wir doch einfach mal online. Teilweise Premiere live, teilweise aber auch schon vorab gedreht. Und dann, wie nennt sich das? Auf Demand.
On Demand. Auf Demand, sagt mein Vater. Mein Vater sagt aber auch Bestfriend.
Ja, oder Stiel.
Ja, oder Receiver.
Naja, okay.
Der gute alte Receiver.
Sollen wir uns das einfach mal
anhören? Ja, also ich glaube, Charlotte erklärt erstmal, wie das überhaupt funktioniert. Weil ich wurde von Leuten gefragt, sag mal, wie geht denn das bei euch? Und ich habe gedacht, ich habe keine Ahnung. Da bin ich irgendwie, ich weiß, was ein Modem ist.
Aha.
Aber irgendwie alles, was danach kam, ist für mich Schall und Rauch.
Film ab, wollte ich schon sagen. Los geht's.
Ich glaube sehr stark daran, dass das Analoge niemals durch das Digitale sterben wird.
Ja, das glaube ich auch.
Das geht einfach nicht. Das, was du dann ja auch als Schauspieler auf der Bühne machst, ist einfach durch andere Dinge nicht zu ersetzen. Es ist krass, dass die Häuser geschlossen sind und so weiter. Und ich glaube, es gibt einen unglaublichen Hunger nach diesen analogen Erlebnissen. Also man will endlich wieder zusammen mit anderen Leuten Erlebnisse haben, auch in der Gemeinschaft und nicht eben alleine zu Hause auf dem Sofa.
Glaubst du, online kann Atmosphäre?
Also ich glaube, online kann Atmosphäre, aber nie die Atmosphäre, die ein analoger Besuch hat. Ich glaube, online kann viel schaffen. Ich hoffe, dass das unsere Streamings schaffen, weil wir versucht haben, nicht nur einfach mit der Kamera was abzufilmen, sondern dass bei allen Streams, die wir produzieren, tatsächlich die Kameras dafür sorgen, dass der Streaming-Zuschauer, Zuschauerin Perspektiven kriegt, die sie sonst überhaupt nie zu sehen kriegt. Weil du hast in den meisten Fällen unserer Streams 7 Kameras im Saal.
Hui.
Mit natürlich entsprechender Zoom-Technik, mit in der Oper, in den Orchestergraben, hinten auf der Bühne, beim Konzert wird dann rangezoomt auf den einzelnen Geigenbogen. Du siehst, wie die Tänzer schwitzen in Nahaufnahme. Das wirst du sonst nie haben im Theater. Aber du bist halt nicht live dabei.
Ich habe den Online-Spielplan vor mir. So, ja. Jetzt denke ich, ich will ins Theater, was mache ich?
Erstmal überlegst du dir, hast du ein Gerät, auf dem du Internet gucken kannst, in Anführungsstrichen. Also hast du einen Laptop, wo du deine E-Mails abrufen kannst? Hast du einen Fernseher, wo du deinen Laptop dran anschließen könntest, zum Beispiel, damit das Bild noch größer ist?
Ja, geil, ja.
Oder andere Dinge. Ja. Das ist natürlich erstmal die Grundvoraussetzung, dass du das hast.
Safe.
Dann suchst du dir was Schönes aus dem Online-Spielplan.
Ich werde am 18. Juni Amphitheater gucken.
Sehr schön. So. Dann funktioniert das im Grunde genauso, als wenn du ein Theaterticket für einen normalen Theaterabend kaufst. Du gehst einfach auf die Homepage und da in den Kalender oder auf die Kachel, wo Heimspiel draufsteht. Und dann suchst du dir das Stück bzw. den Tag raus, wo du es gucken willst. Und dann sagst du Ticket kaufen. Mhm. Und dann kommt als nächstes, kommen 6 verschiedene Tickets.
Oh, jetzt wird's kompliziert. Okay, jetzt musst du langsam reden.
Gar nicht.
6 Optionen.
Es gibt 6 Optionen, das heißt 6 unterschiedliche Preise. Mhm. Also von 5 Euro Schnubberticket bis zu 100 Euro UnterstützerInnen-Ticket. Wenn du sagst, ach Mensch, Theater, ihr habt es gerade nicht so gut gehabt, ich lasse euch noch ein bisschen Geld als Spende da. Also so ist die Range. 15 Euro ist der Normalpreis. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, wir sitzen ja hier zu viert zu Hause, na, 2 Haushalte zum Beispiel.
Auf mir ist Abstand mit Maske, alle geimpft und getestet.
Dann wäre es irgendwie nicht so richtig cool, nur 5 Euro zu zahlen, weil wir gucken ja zu viert, dann könntest du vielleicht ein bisschen teureres Ticket nehmen. Aber das ist wirklich jedem selbst überlassen, das ist extra so eingerichtet. Egal welches Ticket du nimmst, du kriegst immer den vollen Stream zu sehen. So, und du suchst also dein Ticket aus.
Genau, habe ich gemacht.
So,
habe ich gekauft.
Musst du einmal sagen, wie du heißt und was du für eine E-Mail-Adresse hast, damit wir das auch irgendwo hinschicken können. Dann kommt der schöne Bezahlvorgang mit den heute üblichen Online-Bezahlmöglichkeiten.
Also Sofortüberweisung, PayPal, Kreditkarte.
So, und dann ist deine Bestellung abgeschlossen und dann bekommst du eine Bestellbestätigung als E-Mail und in der E-Mail ist dann der Link zu dem, was du gekauft hast, zu dem Stream. Du kannst dann an dem Tag, den du dir ausgesucht hast,
am 18. Juni jetzt,
am 18. Juni kannst du irgendwann zwischen 18 Uhr und 23.59 Uhr auf den Link klicken. Also es gibt 3 verschiedene Dinge, die wir haben auf diesem Online-Spielplan, wenn es jetzt um Produktion geht. Es gibt einmal live, dann steht da auch tatsächlich dran, live um 20 Uhr. Das sind jetzt im Juni zum Beispiel noch die Konzerte aus der Oetkerhalle.
Ah, die sind hier auf meinem Ding so hart schwarz untermalt, beziehungsweise sind die okay.
Das ist dann voll live und so. Also an dem Abend ist es dann live. Live, live, live.
Da kann ich live gucken?
Da kannst du live dabei sein.
Ich kann mich aber auch später reinschalten und kann von vorne gucken?
Nein, das dann nicht mehr.
Weil hier steht zum Beispiel bei Premiere, das ist auch live untermalt, Amphitryon am 10. Juni, ich habe jetzt Mist erzählt.
Das ist on demand.
Ah, stimmt, da steht ja auch nicht live.
Aha, sehr gut.
Ah, okay, weil es ist nicht auszuhebeln, das Prinzip. Okay, gut, jetzt habe ich es verstanden. Live ist live.
Live ist live. Genau. Opus. Und der Rest ist on demand. Ja. Also sprich, du kannst es dir halt angucken, wenn es dir passt. Mhm. Also das heißt, das sind dann eben vorproduzierte Dinge, die wie live aufgenommen sind. Das heißt, alles, was mal live war, also auch die Konzerte, die jetzt noch einmal live zu sehen sind, sind danach auch nochmal on demand anzugucken. Dass es nicht nur einmal ist.
Aber immer nur 6 Stunden. In dem Zeitraum von 6 Stunden habe ich die Möglichkeit, das zu machen. Und muss ich da beginnen oder muss ich in den 6 Stunden noch fertig werden?
Nein, du musst beginnen in den 6 Stunden.
Das heißt, ich kann 23.59 Uhr beginnen?
Ja, und kannst es dann noch fertig gucken.
So, ich habe es verstanden.
Ich auch. Ne, eigentlich gar nicht so schwer, ne?
Nee, einfach raufdrücken, klicken, bezahlen, kicken.
Wir haben ja im Prinzip echt auch uns so einen Fragenkatalog ja überlegt, weil uns ja nicht nur das Online-Streaming an sich so interessiert hat, sondern auch das Thema Zensur.
Ja, im Zuge von, aber wie kriegen wir da eine elegante Überleitung hin? Im Zuge von Kamera, Kameraauge, genau. Big Brother is watching you.
Ja, Mann.
Inwiefern, es war, glaube ich, die Frage, zensiert man sich selbst aufgrund von atmosphärischen Veränderungen in so einem Theatersaal, weil die Augen jetzt auf einmal einfach nur eine bzw. 7 Kameralinsen sind.
Und eigentlich von beiden Seiten. Also wir haben uns ja eigentlich dafür interessiert, ob jetzt die Arbeit eines Regisseurs oder einer Regisseurin sich plötzlich ändert, wenn sie weiß, dass ihre Produktion oder seine Produktion online gestreamt wird und nicht live passiert, weil das meiste, was du ja inszenierst, das richtest du ja dann auf Live-Publikum aus. Ja, ob jetzt bei der Operettencollage mit den eingebauten Lacherpausen, man geht dann auf Publikumsdialog und das hat man nicht. Und dann auf der Seite der DarstellerInnen, wenn ich jetzt von mir aus gehe und ich weiß, da sind Kameras auf mich gerichtet, dann macht das safe was mit mir. Da habe ich mich dann auch mit Lauren drüber unterhalten.
Wer ist denn Lauren?
Lauren Way. Der war nämlich in beiden Produktionen drin, also einmal in Dunkel ist die Nacht, Rigoletto, inszeniert von Nadja Loschki. Und diese war vorab gedreht, nicht live. Und dann war parallel noch eine Operettencollage und das war live.
Ja, lass doch mal hören, was der so gesagt hat zum Thema Online und Zensur, hat er auch was gesagt, ne?
Das erzählt er uns selbst. Was ist zum Beispiel deine größte Macke? Oh ja, okay. Warum frage ich eigentlich?
Fällt mir jetzt spontan ein zumindest. Ja.
Du hast ja jetzt hier bei der Operettencollage mitgemacht. Ja? Wir haben ja so ein bisschen auch dieses Online-Streaming-Thema und vor allem hattest du ja die exklusive Geschichte des Livestreamings. Das heißt, Kamera on, Zuschauer da, es ist nicht vorab gedreht, es passiert genau das, was jetzt da passiert. Erzähl mal ein bisschen, wie war dieser Abend für dich?
Es war spannend, weil ich ja quasi eine Woche davor Rigoletto aufgenommen habe.
Ah,
das ja auch im Streaming-Angebot war, aber nicht als Livestream.
Aha.
Und dadurch hatte ich diesen direkten Vergleich.
Aha.
Weißt du? Und ich habe damals aber gedacht, völlig egal, ob das jetzt live gestreamt wird oder aufgenommen wird. Ja, was für ein Bullshit, überhaupt nicht egal.
Ja, glaube ich dir.
Bei Rigoletto war ich echt so, ja, okay, wird aufgenommen und im Zweifelsfall wird da irgendwas zusammengeschnitten, das super ist. Und,
ja.
Und dann kam dieses Ding Livestream, wo mir aus irgendeinem Grund, wo es eh völlig logisch ist, nachher erst bewusst wurde, dass das ja natürlich nicht nur live gestreamt wird, sondern danach auch noch öfter Streaming-Termine geben wird.
Ja.
Das heißt, du siehst halt aber jedes Mal das, was wir da gemacht haben. Und wenn du das eine Mal halt verbockt hast,
wird's immer wieder verbockt,
dann ist es 14 Mal so. Und das fand ich schon ziemlich unangenehm, diese Vorstellung.
Hat sich Atmosphäre für dich herstellen können in so einem Livestreaming? Also konntest du wirklich irgendwann loslassen?
Ja, schon, aber natürlich schon nicht so, wie wenn Publikum da ist.
Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist einerseits, dass du in einen leeren Saal schaust. Dann das nächste ist, dass du keine Reaktionen hast.
Ja.
Und damit meine ich gar nicht mal nur die lauten Reaktionen, sondern du spürst ja die anderen Menschen auch irgendwie.
Ja.
Und das hast du natürlich nicht, wenn da drei Kameras stehen.
Okay, aber hast du die Kameras gesehen? Die waren im Zuschauerraum.
Ich habe die Kameras gesehen. Da hat Simon eine ganz lustige Geschichte dazu erzählt.
Aha.
Das war für ihn vor allem wichtig, weil er ja in seiner Rolle als Conferencier wirklich das Publikum ansprechen sollte.
Ja.
Und da haben sie ihm gesagt, ja, also schau Simon, immer dort, wo das Licht rot leuchtet, das ist die Kamera, die gerade aufnimmt.
Oh je, ich ahne
schon. Simon kommt irgendwie nachher zu mir und sagt, ja, ich weiß auch nicht, was ich mit der Information hätte anfangen sollen, weil ich komme auf die Bühne, spreche. Erstmal nirgendwo leuchtet irgendetwas rot. Da habe ich schon gedacht, ah, nehmen die gar nicht auf. Und was ist los? Plötzlich links Kamera, grünes Licht. Ja, was ist jetzt grün? Von grün hat nie jemand gesprochen. Rechts rotes Licht. In der Mitte plötzlich grünes Licht, während rechts ein rotes Licht ist. Ich war raus.
Sag mir mal so drei Sachen, die du grundsätzlich einfach absolut geil findest und drei Sachen, die du scheiße findest.
Drei Sachen, die ich scheiße finde. Litschis. Das ist unfassbar sinnlose Frucht. Du hast diesen kleinen Panzer, den du erstmal kaum abkriegst, um nachher eine kleine glitschige Frucht in den Mund zu nehmen, wo 70% ein Kern ist.
Litschis, safe, wirklich extrem sinnlose Scheiße. Es ist unfassbar.
Das war tatsächlich ihm auch am allerwichtigsten, dass reinkommt, dass er Litschis hasst. Zum Thema Zensur. Kennst du Zensur? Kennst du
Selbstzensur? Ich zensiere mich die ganze Zeit selbst. Ich meine, du kennst mich auch.
So. Aber der Unterschied ist, ich meine, gibt es einen Unterschied zwischen Zensur und Selbstkritik?
Nee, ja.
Was ist denn der Unterschied?
Also bei mir Selbstzensur ganz klar, wenn ich Leute mag, dann ist mein Humorlevel halt im Spektrum noch ein bisschen breiter aufgestellt. Um es mal so zu sagen. Und wenn ich neue Bekannte treffe oder in Situationen bin, dann tut so weh in bestimmten Momenten, wo ich denke, ich will jetzt aber dit und dit laut sagen, wie es aber auch gleichzeitig könnte extrem unangebracht sein. das ist meine Selbstzensur. Und im Theater gibt es das auch.
So. Gibt es. Er hat eine Geschichte erzählt.
Also jetzt ganz banal, ich masturbiere nicht, wenn ich ein Weihnachtsmärchen spiele. Das mache ich nur bei einer Projektinszenierung im TAM 3.
Diese Information muss ich mal kurz verarbeiten.
Gut, das piepen wir einfach weg.
Sag mal, hast du ja so ein Feti mit Masturbation?
Nee.
So in jedem Interview kommt so.
Ist auch eine schöne Masturbieren, Sache. Ich find Masturbieren deshalb so interessant, weil Masturbieren ist wie Popeln. Und im Zweifel auch Popel essen. Jeder macht es, keiner redet darüber. Das ist extrem tabuisiert.
Wie war heute dein Popelessen?
Oh, tatsächlich befreiend. Tatsächlich befreien. Und es dann kriegst
auch,
du den mal
es
irgendwann.
Es gibt auch Situationen, in denen ich mir Zensur wünsche.
Siehst du, aber zum Thema Zensur, weißt du, das zensieren wir jetzt nicht. Wir tun jetzt nicht so, als wenn das noch keiner erlebt hat von allen Leuten. Und dann kriegst du den irgendwie so mit dem kleinen Finger, mit dem Fingernagel zu fassen, holst den raus. Und der Impuls wegzuschnippen bei mir ist da. Und dann kommt aber irgendwie so mein Affen-Retro-Stammhirn und sagt dann irgendwie nur leck, essen. Und dann mache ich das einfach.
Okay, mein Bild, ja, was ich von dir habe, wandelt sich gerade akut.
So.
Okay, aber nochmal zurück zur Zensur.
Das ist wie so eine Selbsthilfegruppe. Mein Name ist Georg Böhm und ich esse Popel. Danke, Georg.
Zum Thema Zensur im Musiktheater. Ich habe Lorin gefragt, ob er das schon erlebt hat.
Und was sagt er?
Er hat gesagt, ja, er hat politische Zensur erlebt.
Ach Quatsch.
Er war in einer Gastproduktion beteiligt. Mhm. Die wurde nach Ungarn geschippt. Also Ungarn hat diese Gastproduktion eingekauft. Mhm. Und kannte diese Produktion mit all dem samt Bühnenbild und allem. Auf dem Bühnenbild, auf der großen Wand, waren russlandkritische Texte. Und waren sie da, sagt Ungarn, also sagt Ungarn, ja, Ungarn spricht. Ja, geht nicht.
Ja.
Die Texte gehen einfach nicht. Da haben sie dann die Wand umdrehen müssen. Also das ganze Bühnenbild haben sie aber umgedreht, dann waren die Texte auf dem Kopf.
Ja.
So konnte man diese russlandkritischen Texte nicht mehr lesen, wirklich. Und damit waren sie dann d'accord.
Ja.
Ne? Mir fällt einfach zu diesem Zensurthema auf, dass ich eigentlich es nicht wirklich bis ins Detail, also mich so richtig, richtig auskenne. Und da haben wir doch eine Person in der Hinterhand.
Oh, weil das ist ein Live-Talk, Alter.
Wir werden hier einen Spezialisten reinholen, der uns und euch erklärt, wo Zensur anfängt und wie das eigentlich so funktioniert.
Wenn wir über Zensur sprechen, dann ist zunächst erstmal entscheidend, dass man sich anschaut, von wem geht die Zensur eigentlich aus. Man kann also grob drei Kategorien unterscheiden. Es gibt das Verhältnis Staat-Bürger, die Möglichkeit von Zensur unter Bürgern, unter Privaten und die Selbstzensur sozusagen als dritte Kategorie. In dem Verhältnis Staat-Bürger sogar im Grundgesetz eine Regelung, die Zensur adressiert. Zensur findet nicht statt. Dann muss man zwei Sachen berücksichtigen, nämlich zum einen, dass es natürlich auch Schranken gibt für diesen klar sehr eindeutig klingenden Grundsatz. Und diese Schranken, das sind vor allen Dingen die Rechte anderer, also konkret auch im Grundgesetz genannt sind, der Jugendschutz und die Ehre von Personen. Eine Rückausnahme können solche Schranken natürlich auch immer haben. Also es kann zum Beispiel sein, dass man etwas sagen und veröffentlichen möchte, was dem äußeren Anschein nach erstmal beleidigend wirkt, kann aber möglicherweise dann doch wiederum okay sein, wenn sich beispielsweise aus der Form der Satire ergibt, dass es gerade nicht um eine konkrete Beleidigung geht, sondern das Thema Beleidigungen als ein Modus von Sprache thematisiert wird. So, wenn man sich dann diesen Komplex Zensur durch Private anschaut, dann wird es natürlich relativ schnell vage. Der Vorwurf, ich werde zensiert, wird ja relativ schnell erhoben. Jetzt gerade aktuell hört man das ständig. Also wenn es beispielsweise um kontroverse Meinungen geht, die mit dem Tragen von Masken zu tun haben, dann ist es ja so, dass man schnell mitgegeben bekommt, dass sich Personen, die solche Positionen vertreten, dann eben auch eingeschränkt fühlen in ihren Rechten, das sagen zu dürfen, was sie eigentlich sagen wollen. Ist auch erstmal auf den ersten Blick gar nicht klar, von wem dieses Verbot eigentlich ausgeht. Also ist das jetzt das, was dann immer so die Öffentlichkeit genannt wird oder der Staat oder die Presse, das sind ja so Schlagworte, die dann kommen, bleibt relativ häufig im Argen. Die interessanteste Facette von Zensur für mich ist die Selbstzensur. Selbstzensur bedeutet ja, dass eine Person sich selbst dabei einschränkt, etwas zu sagen, was sie sagen möchte oder zu tun, was sie tun möchte, weil sie befürchtet, dass es von anderen beobachtet wird, bewertet wird und dass ihr aus dieser Bewertung Nachteile erwachsen. Also ein Beispiel ist die Videoüberwachung. Ein großer öffentlicher Platz. Auf dem Platz findet eine Demonstration statt. Und es ist ja ohne weiteres nachvollziehbar, dass jemand sagt, ich nehme vielleicht nicht an dieser Demonstration teil, wenn ich befürchten muss, durch die Videoüberwachung auf diesem Platz zur Kenntnis genommen zu werden, wenn ich befürchten muss, dass das registriert wird, dass das bewertet wird und dass das möglicherweise mir dann mal zum Nachteil gereicht. Wenn man sich jetzt fragt, ob man in dem Moment, in dem man etwas, was man eigentlich sagen will, nicht sagt, tatsächlich sich selbst zu einer gewissen Selbstzensur unterwirft oder ob das vielleicht irgendwas anderes ist. Es ist ja relativ gut erkennbar eben auch, dass viele Personen in Diskussionen, in öffentlichen Diskursen sich zurückhalten aus Gründen, die vielleicht weniger damit zu tun haben, dass sie außerhalb der Diskussion einen Nachteil für sich erleiden, als vielmehr damit, dass sie vielleicht einfach Diskussionen nicht standhalten. Ich glaube, das muss die Messlatte sein. Ist der Nachteil, ist die Sorge, die ich habe, bezogen auf die Diskussion, vielleicht darauf, dass auch etwas härter mal diskutiert wird. Das ist ja gerade in sozialen Netzwerken durchaus üblich. Oder ist es etwas, was darüber hinausgeht?
Also danke Christian.
Danke Christian. Christian.
Wenn ihr auch größter Fan der Welt werden wollt, dann ruft mich an oder Noah oder schreibt uns ganz viele Nachrichten. Und ihr könnt uns auch stalken, weil stalken ist auch so ein guided First World Star Problem.
Wir haben noch einen letzten Beitrag zum Online-Thema und den wollten wir dem Publikum ja auch nicht vorenthalten, da es nämlich auch eine wichtige Person ist, die nämlich als Regisseurin, also Nadja Loschke, by the way auch Operndirektorin des Hauses, die hat ja Dunkel ist die Nacht Rigoletto zum Beispiel inszeniert und hat aus ihrer Sicht erklärt, wie sie das ganze Online-Theater sieht. Hier kommt's.
Es gab dann Gespräche mit dem Produktionsteam, die diesen Stream quasi gemacht haben. Also da gab es ja dann richtig einen Regisseur für die ganze Kameraführung, also den Axel Fuhrmann. Und das war so, dass wir im Vorab eben Gespräche geführt haben. Und dann haben wir eben darüber gesprochen, wie kann man das umsetzen. Und ich war da zu Beginn doch etwas skeptisch, sage ich mal ganz ehrlich, weil ich einfach diesen Transfer von einem Abend, der eben rein für die Bühne konzipiert wurde, auf dieses andere Medium etwas heikel fand oder immer noch finde. Ich muss allerdings sagen, dass ich im Fall von Dunkel ist die Nacht Rigoletto sehr glücklich bin mit dem Ergebnis. Konnte eben doch sagen, was mir da besonders wichtig ist, was die Atmosphäre ausmacht und so weiter. Und das hat er sich alles sehr genommen und hat da quasi diese filmische Version umgesetzt und das Ganze, also versucht einfach, ich sag mal, die Seele des Abends eben in dieses andere Medium zu bringen oder zu übertragen. Das Licht musste angepasst werden. Das war zum Beispiel auch so eine Sache, dass man einfach für den Theaterabend Lichtstimmungen macht, die aber in der Kamera dann so gar nicht aufnehmbar sind, weil es plötzlich alles viel zu dunkel ist. Und dann musste man das heller leuchten. Dann hat mich der Lichtdesigner immer, wenn ich so kurz vorm Herzinfarkt in der Ecke lag, weil ich dachte, oh Gott, es wird alles viel zu hell, schon beruhigt und gesagt, nee, das wird dann auf dem Band quasi, sage ich jetzt mal, nicht so, das ist dann das, was du dir vorstellst, das ist dann genau dein Ding. Und dann gab es eben diese Art, ich sag jetzt mal Aufführung, also eine Komplettprobe mit Kostümmaske, korrigierten Lichtverhältnissen. Und die wurde dann eben gefilmt und auch direkt live geschnitten. Das war für mich ganz toll, dass ich da zugucken durfte, weil ich sowas noch nie gesehen habe. Und es war wirklich irre, wie dann jemand da sitzt, der die Partitur mitliest und dann irgendwie sagt, Achtung, jetzt passiert das. Der hatte sich dann auch die Inszenierung schon in seinen Klavierauszug mit eingetragen, hat immer gesagt, ja, jetzt kommt gleich der und der. Und wie Axel dann quasi da im Live-Schnitt immer gesagt hat, okay, Achtung für die Kamera 3 von mir aus, das war dann irgendwie eine Nahaufnahme von einer der Figuren und dann Achtung und Schnitt und dann und wurde geschnitten und es war toll, das zu sehen. Das hat mich sehr fasziniert. Es ist natürlich eine ganz eigene Kunst. Ja, und basierend auf dieser Schnittfassung wurde dann der Stream erstellt und Axel hat mir dann aber, ich glaube, 116 Änderungen oder so gehabt. Also da ist schon ordentlich Arbeit mit drin. Genau, also das so mal zu dem ganzen Entstehungsprozess.
Sag mir mal drei Sachen, die du geil findest und drei Sachen, die du scheiße findest.
Ja, es gibt natürlich eine Menge Dinge, die ich scheiße finde und die auch so richtig groß und weltpolitisch. Ich könnte jetzt sagen, ich finde den Klimawandel scheiße oder so. Aber was ich tatsächlich in meinem kleinen Leben als Nadja L. richtig scheiße finde, ist, also ich liebe Granatäpfel. Und was ich richtig scheiße finde, ist, wenn ich so einen Granatapfel kaufe und der sieht von außen tipptopp aus, so richtig in so einem schönen satten Rot und glänzt so. Und dann mache ich den auf und dann sind die Kerne alle so bräunlich angegammelt. Das ist die eine Variante. Oder die sind so ganz hell rosa, sodass ich weiß, wenn ich da drauf beiße, dann habe ich überhaupt keinen, also ich kriege überhaupt nicht diesen Granatapfelgeschmack, den ich so liebe und der so toll ist, wenn die so richtig saftig und reif sind, sondern das schmeckt irgendwie so, als ob man auf so, ja, so ein bisschen Styropor mit Wasser rumkauen würde. Also das finde ich richtig scheiße.
Der Vorteil bei diesen Online-Geschichten ist auch, dass zum Beispiel in dem Falle von DarstellerInnen, deren Familien im Ausland sitzen, die ja jetzt nicht anreisen können, um sie eine Vorstellung anzusehen, dann einfach bei sich zu Hause im Wohnzimmer auf dem Teppich hocken können und sich die Sache im Netz anschauen können. Und dass auch die DarstellerInnen, die selbst in diesen Produktionen beteiligt sind, sich das hinterher auch ansehen können. Und zwar auch nah, also in wirklicher spannender Nahaufnahme, ne? Also was man ja ansonsten, wenn man im Publikum sitzt, der auch nicht hat, diese Nähe zu einem Darsteller oder zu einer Darstellerin. Und das ist tatsächlich ein Mehrgewinn bei diesen Online-Geschichten.
Noah, kurzer Topic-Change eigentlich. Hast du Gossip?
Natürlich habe ich Gossip, aber das kommt doch erst nach den wirklichen Problemen.
Was ist da? Hast du denn wirklich ein Problem, Noah?
Natürlich habe ich ein wirkliches Problem.
Was ist denn dein wirkliches Problem?
Also, pass auf. Ja. Mein wirkliches Problem sind crazy Forsingen. Ich hatte in Forsingen an einem sehr, sehr geilen Haus und ich bin Zug gefahren und fahre aber immer mit mindestens Stunde, anderthalb Puffer. Agentur steht dahinter und sagt so, Frau Becker, haben Sie alles gebucht? So, ja, safe, bin unterwegs. So, fällt der erste Zug aus. Ich noch überhaupt keinen Stress, klar, den zweiten Zug.
Pufferzug eingeplant.
Pufferzug
lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und nicht haben.
Ah, jetzt pass auf. Ja. Zwei Stationen vor Endstation fällt der Zug einfach aus. Also der steht.
Aber warte mal, zwei Stationen vor Endstation wäre ja, wenn ich jetzt von Bielefeld nach Berlin fahre, immer noch Bielefeld.
Also. Naja, es ist schon in der Stadt gewesen, aber im Vorort. Ah, okay. Also es war noch ein ganzes Stück. Und langsam habe ich ein bisschen Stress gekriegt. Der Zugfahrer sagt, er kann einfach nicht weiterfahren. Der Zug endet jetzt hier. Ich so, geil.
So Pech gehabt.
Ich war aber im Nirgendwo. Also es gab keine Taxistation. Ich dann irgendwie dann da angerufen, recherchiert, wo es eine Taxistation gibt und gesagt, ich brauche jetzt dringend einen Taxifahrer. Die Agentur rief mich schon an, wo bleiben Sie denn? Sie haben jetzt gleich hier Vorsingen. Das Theater wird langsam nervös. Man muss ja ein bisschen früher da sein, weil man sich noch mit dem Pianisten verständigen muss und so weiter und sich anmelden muss. Ich habe gesagt, ja, ich habe hier gerade das Problem. Und dann sagt sie, okay, ich sage dem Theater Bescheid. Kurz vom Heulen, ne? Das wird doch nichts. Um 13 Uhr war das Vorsingen, ich glaube, es war schon 5:05 oder so. Ich zum Taxifahrer gesagt, wo waren Sie denn? Gesagt, Sie haben mir eine falsche Adresse gegeben und macht mich total rund, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich muss doch einfach jetzt nur zu dieser Oper. Ich war schon total fertig. Kommt dann der Oper an und dazu noch volle Pipi-Blase, ne? Ich hatte so Druck.
Mega.
So Druck. So, die so, ja, kommen Sie schnell rein. Sie haben jetzt hier ein paar Minuten, können Sie schnell umziehen. Nicht eingesungen, auf die Bühne. Die schnellsten Koloraturen meines Lebens gesungen, hinterher wieder im Zug völlig aufgelöst in einem Abteil, wo sich zwei ältere Damen über ihre Oberschenkelhalsbrüche unterhalten haben. Und ich dachte so, oh, das ist doch total für den Arsch. Und dann rief mich die Agentur an und sagte so, Sie haben den Job.
Oh, ich hab jetzt gedacht, oh, das ist doch kein Problem, Noah. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Ja, aber das war trotzdem, ey, so Vorsingen sind nicht ohne, ja?
Ja, safe. Meine Zuggeschichten, die mit Stress verbunden sind, die enden tatsächlich immer einfach nur ätzend. Das Casting, Bikini fahren, 90 Euro, bin zurückgefahren, 90 Euro für den Arsch. Die haben sich nicht mal an mich erinnert. Das war so klar, also immer.
Ich sag dir mal so Real Talk. Wie Vorsingen aber eigentlich, wenn du rechtzeitig da bist, ja, mit Zeitpuffer aussehen, dann singst du dich ein und dann wartest du. Du weißt ja am Anfang noch nicht, der wievielte du bist, ne? Oder die wievielte. Bist dann an 10. Stelle. Auf jeden Fall wartest du. Dann singst du dich nochmal ein, sitzt du wieder da, bist dir unsicher. Ach, singst dich nochmal ein. Am Ende hast du dich fünfmal eingesungen und eigentlich ist die Stimme dann schon eigentlich schon abgesungen.
Man kann die Stimme absingen?
Natürlich. Ich hatte mal einen geilen Wettbewerb. Saß ich mit einem super netten Kollegen in der Kantine, kurz vor seinem Auftritt. Und wir haben echt, das war auch so ein Witzetyp, wir haben uns totgelacht und gesagt, scheiße, ich bin jetzt dran, ich habe mir die Stimme weggelacht.
Wie klingt denn das, wenn die Stimme weggelacht ist?
Naja, nicht mehr so geschmeidig. Du musst dir vorstellen, du hast jetzt ein Sportevent, ja?
Ja.
Du hast einen 100-Meter-Lauf, ja? Und du hast von dem Trainer gesagt bekommen, so musst du trainieren und so musst du dich vorher aufwärmen, damit dieser 100-Meter-Lauf funktioniert.
Ja, und dann mache ich aber als Aufwärmung schon 300-Meter-Läufe und habe keine Kraft mehr.
Ja, genau. Und machst einfach noch Scheiß, witzelst mit Leuten rum, joggst die ganze Zeit hin und her, bist du der Clown des ganzen Events und wenn du dran bist, bist du halt im Arsch.
Nee, ich liefere ab, Alter. Ich bin Usain Bolt. Jeder kriegt von mir eine Ghetto-Faust und danach Weltrekord.
Ja? Okay.
Willst du wissen, was mein wirkliches Problem ist?
Ja,
Noah?
Will ich wissen.
Mein wirkliches Problem, das wollte ich nämlich letztes Mal erzählen und das hatte ich vergessen.
Sag mal.
Ist Kaffeemaschine kaputt. Das ist für mich, pass auf, mein Ablauf ist, ich bringe meine Kinder weg.
Ja.
Dann lerne ich Text.
Okay.
Dann mache ich mich fertig, fahre zum Theater und bin immer so da, dass ich so 25 Minuten vor Probenbeginn da bin. Dann gehe ich so, ich gehe rein so, sag dem Pförtner Hallo und dann und ich freue mich so auf so einen Kaffee auf der Kaffeemaschine für so einen Euro. Der kostet irgendwie nur 85 Cent, aber weißt du, Georg gibt so einen Euro, weil ich mag die Frau in der Kantine und das ist so, ach, dann mag die mich auch. Ich bin einfach... Never forget where you're coming from.
Okay.
Ja, und dann nehme ich mir den Kaffee und dann mache ich noch kalte Milch rein und dann setze ich mich auf die Terrasse und dann drehe ich mir eine Zigarette und dann rauche ich die und dann kommen irgendwelche Leute und ich schnack mit denen und habe, bevor die Probe losgeht, nochmal so meine 15. Ja. Okay. Und dafür brauche ich den Kaffee.
Ja.
Und wenn die Kaffeemaschine kaputt ist, komme ich ins Theater und es gibt... Nein! Weil dann muss ich Cola trinken. das macht die ganze Atmosphäre kaputt. Dann wird der Start scheiße. Ich mit dem Softdrink anfangen. Den trinke ich.
Ey, einen Tag ohne Kaffee zu starten.
Dann lieber eine Tretmine, irgendwo versteckt im Libanon. Ey. Aber das geht ja nicht.
Piep!
Nein, heute geht's um. Nein, Zensur. Heute geht's um Zensur. Das lassen wir drin.
Okay, heute wird alles.
Weil ich bin ja auch nicht Georg Böhm, ich bin die Kunstfigur. Ich bin als Kunstfigur hier.
Das hättest du vorher sagen sollen.
Nee, ist so.
Nein, das hättest du vorher sagen sollen.
Ich bin Schauspieler. Das ist einfach so. Spielst du mir jetzt eigentlich auch was vor? Woher weiß ich denn dann, wann du mal echt bist? Oh, Alter, ja,
Hast du schon gehört von Mädels, oder was?
Safe.
Topic Change.
Ja, sag mal, Topic Change, was ist los?
Weil der hat doch Rolf doch auch so eine geile Geschichte erzählt.
Rolf, unser Mitarbeiter der Woche!
Der Mann, dem ich mein Leben anvertraue.
Der Mann, dem die Künstlerinnen vertrauen. Also ich vertraue ihm hoch, aber das ist halt nicht so wie Dr. Stefan Frank, ist halt Rolf Mitschke halt ein Mann, der auch im besten Sinne Eier hat.
Ich sag jetzt mal, warum der Mitarbeiter der Woche wird.
Ja, sag mal bitte.
Weil tatsächlich ist es so, ne, auf der Bühne, über der Bühne, unter der Bühne passiert so viel, da kann auch mal was schief gehen. Und wenn Rolf Mitschke da ist, weiß ich, es wird alles gut.
Der Mann strahlt,
auf uns auf.
Ja, der strahlt so eine angenehme Kompetenz aus.
Der ist voll ruhig,
der
ist immer super freundlich, aber der ist bestimmt.
Und der ist witzig und vor allen Dingen hat er auch jede Menge erlebt.
Seine Reise, ich wollte schon sagen, aus dem Ausland nach Deutschland.
Ja, vor allen Dingen seine Reise aus dem Ausland nach Deutschland. Ich glaube, das ist die beste Anmoderation für die Geschichte. So, dann lass mal doch Rolf mal erzählen und lass mal gucken, ob wir da irgendjemanden in die Irre geführt haben.
Okay, Rolf Mitschke, hier, was machst du hier im Theater?
Hier im Theater bin ich Bühnenmeister. Im Bühnenmeister. Stadttheater allerdings nur.
Ich glaube, man sagt ja eigentlich Stagemaster.
Wie lange bist du bei uns im Haus im Theater?
Oh Gott, das werden, was haben wir jetzt, 2021?
Seit 92 bin ich da.
Wow.
Ja, das sind 29 Jahre.
Ist das dein Traumberuf gewesen?
Nee, ich wollte Schauspieler werden.
Nein, ich hab ein Déjà-vu.
Aber, ja stimmt, Bubu.
Bubu wollte.
Nachdem ich LKW-Fahrer werden wollte.
Aber das sind noch LKW, so ehrliche Berufe.
LKW-Fahrer und Matrose, aber das waren die Ostberufe, weil dann kam man im Westen.
Was, wie lange warst du im Osten? Wo kommst du daher erstmal? Dresden, oder?
Ja, aufgewachsen bin ich in Dresden.
Ja.
Geboren bin ich in der Ecke da, in der Kleinstadt. Dippoldiswalde, kennst du das?
Nee, aber du redest du auch noch so?
Was?
Ob du auch noch so redest?
Und noch so?
Ja.
Nicht lang? Ein bisschen kannst du das, aber...
Da bin ich komplett raus.
Nur Völkerfreundschaft. Wir sind doch der internationale Podcast. Und da bist du groß geworden. Wie lange warst du in Dresden?
Bis 89.
Und dann?
Dann bin ich nach Essen.
Wie? Bevor die Mauer gefallen ist?
Ja.
Du bist geflohen? Oder du wurdest geflohen?
Ich bin in Zug nach Budapest gestiegen.
Mit Mutti und Vati oder alleine?
Nee, alleine. Mutti und Vati wussten nichts.
Spannung.
Erzähl mal, warte.
Das heißt Fluchtgeschichte, die will doch keiner wissen.
Wie alt warst du da?
Ich war, 89 war ich 22. Wurde 23 in dem Jahr. War auch schon am Theater.
Wo?
Landesbühne Sachsen.
Und wie kam die Entscheidung?
Also die Entscheidung kam... Nee, ich wollte nie in Westen. Also viele Kumpels sind weg. Am Theater war ja auch so ein Pool von kritischen Leuten, die auch dadurch immer mit sich zu kämpfen hatten, weil ja auch viele Schauspieler gegangen sind. Und ich war in der Technik gelandet und war mit einem Freund in dem Jahr mit dem Fahrrad, haben wir eine Tour gemacht nach Bulgarien. Und der Freund hatte einen Ausreiseantrag gestellt. Und auf der Rückfahrt sind wir dann, das war alles schon so gebucht, haben wir uns in Zug gesetzt, haben und sind nach Hause gefahren. Und dieser Zug hatte immer in Budapest 2 Stunden Aufenthalt. Und normalerweise wusste man, in Budapest stieg man aus, pennte da, holte sich dann für 100 Ostmark irgendwelche Westplatten, weil die gab es nur da. Ja, ich habe mir Yes mal gekauft. Und wir waren so abgebrannt auf dieser Tour, dass wir in Budapest einfach sitzen geblieben sind. Mhm. Gerade mal, früher hat man sich eine Westzeitung geholt, die schon eine Woche alt natürlich war, aber scheißegal. Und wir sind sitzen geblieben und nach Hause gefahren. Und das war genau die Zeit, wo das da losging. Das haben wir im Nachhinein halt, wir haben das da gar nicht mitgekriegt, als da die Ersten da über Ungarn weg sind. Na gut, ich sollte im Oktober, Ende Oktober, November, sollte ich in Brandenburg irgendwo in so einem Kaff verschwinden, um diesen fachspezifischen Teil irgendwie für 6 Wochen zu machen. Und da haben wir dann uns beide gesagt, komm, jetzt holen wir uns nochmal ein Visum nach Ungarn. Vielleicht klappt das ja. Das musste man immer beantragen bei der Polizei. Und entweder man bekam es oder man bekam es nicht. Und wenn man das bekam, galt das für ein halbes Jahr.
Und wovon hing das ab, ob man das bekommen hat oder nicht?
Ja, das war nicht transparent, das wusste keiner.
Okay.
Und dann haben wir nach dieser, ich weiß nicht, ob es eine Premierenfeier war, nach diesem legendären Abend da auf der Felsenbühne, haben wir am nächsten Morgen da dieses Ding beantragt und 3 Wochen später, und das war genau irgendwie kurz nach diesen Unruhen in Dresden, wo sie die Züge von Prag durch Dresden fahren lassen haben, das war eh so hin und her, die ganze Stimmung. Auch da wollte ich noch nicht abhauen, gehe da hin und habe das Ding in der Hand. Und dann habe ich... Ja, am nächsten Tag habe ich mich in den Zug gesetzt und bin weg.
Wohin dann? Also wo?
Ja, nur noch mal, um das zu erzählen, weil in der Zeit war in Dresden, das ging schon, das kippte gerade Richtung Gewalt. Das waren auf einmal, wurde man von Bullen durch die Straßen gejagt, die Straßenbahn wurde umgekippt, da diese ganze Szene. Krass. Es gab Gerüchte, es gab 100.000 Festnahmen, auch von Kollegen und einfach willkürlich. Und ja, es gab überhaupt keine Option, dass das irgendwie friedlich endet, war ganz klar, hier knallt's.
Hast du Repressionen gefühlt, dass du gesagt hast, ich muss weg? Oder war es vielmehr die Angst vor dem großen Chaos, was dich rausgetrieben hat?
Ja, Angst vor dem großen Chaos. Und natürlich, was uns ja alle irgendwie fertig gemacht hat, war ja, das Politische war das eine, dem konnte man sich natürlich stellen. Aber was natürlich wirklich schlimm war für junge Leute und für mich auch, man wusste, du kommst hier nie raus.
Aber hast du auch so diese Formen der politischen Zensur für dich auch persönlich irgendwie erlebt? Also, dass du gedacht hast, oder hattest du da auch schon so Grundsätze, die dir gesagt haben, nee, ich empfinde das nicht so, wie ich das jetzt hier politisch vorgelebt oder vorgesetzt bekomme, oder die Ideologie empfinde ich jetzt für mich nicht so? Wie war das für dich?
Also, ich habe mich wie viele innerlich überhaupt nicht mit dem System identifiziert. Man hat das alles als lästig empfunden. Meine Auseinandersetzung war dann eben so, dass ich dann irgendwie, je älter ich wurde, ein bisschen opponiert habe. Zum Ausdruck gekommen ist das erstens, dass ich nicht bei der Jugendweihe dabei war. Da war ich in der ganzen Stufe der Einzige. Das war natürlich, da kriegte ich schon, deshalb war ich auch nicht im Zivilverteidigungslager, sondern musste zur Strafe mit den Mädchen den Rotkreuzkurs machen. Das war natürlich
viel besser.
Ganz furchtbar war.
Was ist denn das für eine Strafe?
Das war so scheiße.
Oh, mega. Jackpot.
Ja.
Wie geil. Der einzige Junge mit den ganz vielen Mädchen.
Mit den Girls.
Oh, mit dem Atmung.
Safe. Was ich auch sehr befreiend fand, war, dass ich zu Rolf auch so Ostler sagen konnte. Und na, wir sind die besseren Menschen, wir Ostler. Ist einfach so. Kontroverses Statement an der Stelle. Wenn ihr dazu Gedanken habt, dann hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar.
So, Topic Change. Ich finde, wir kommen jetzt mal zur Kürung des Mitarbeiter des Monats. Zuerst mal danken wir allen für das Voten. Wir hatten ja 3 Podcast-Folgen. In der ersten Folge hatten wir Sebastian Sütte mit seiner nahegehenden Geschichte. In der zweiten hatten wir Kara Schlieper als Regieassistentin, hatte Knochenjob. Und im dritten Podcast hatten wir Bubu.
Seit 30 Jahren am Theater und Clown.
Krasse Geschichte.
Ihr habt abgestimmt. Sehr zahlreich. Aber wer ist es denn jetzt geworden? Oder wollen wir erstmal sagen, was der bekommt?
Ja, was der bekommt.
Von unserem größten und einzigen Fan.
Wir haben ja schon im Intro, in der Einführung haben wir ja schon unsere Geschenke benannt, aber... Ja,
irreführend. Sehr irreführend.
Das, was wir tatsächlich überreichen werden, Herr Böhm, ist was für ein Geschenk.
Es ist... Zunächst mal danke an unseren größten und einzigen Fan, unseren Theater-Total-Star-Anwalt Dr. Christian Lange. der uns oder vielmehr dem Mitarbeiterin der Woche gespendet hat, einen Massagegutschein! Yeah! In
Berlin!
Yeah!
Mit Nebenwirkungen!
Der schon halb verbraucht ist. Aber eine Ganzkörpermassage ist noch drin. Aber nicht mehr 60 Minuten, sondern nur noch 20.
Und alle dort sind super nett.
Und darum ist man nicht böse, wenn man danach mit Rücken- und Kopfschmerzen nach Hause geht. So wurde das angekündigt. Also herzlichen Glückwunsch.
Ja, super. Ja, wir machen dieser Person jetzt mal eine Sprachnachricht. Und das Publikum wird so erfahren, wer es ist. Lieber Sebastian Sülte!
Herzlichen Glückwunsch. Du bist Mitarbeiter
des Monats.
Hast du schon zwei blaue Pfeile?
Der hat diese blaue Pfeilfunktion ausgestellt.
Das
Ach
geht.
Doch, wir haben zwei blaue Pfeile.
Er oh, jetzt offiziell.
Die Sprachnachricht gerade
jetzt ist offiziell. Jetzt kann er nicht sagen, ich habe es erst morgen früh, ich habe es erst gestern gehört. Ja. Oh, dann ruft er vielleicht gleich zurück. Warte. Ja. Oh, ist das alles spannend.
Das ist total spannend. Okay.
Gut. Okay. Topic Change.
Zwar, was haben wir?
Gossip!
Hast du was für mich?
Oh ja, also erstmal, ich habe mir ins privaten Gossip.
Was heißt das?
Ich war beim Champions League Finale in Porto. Einfach so.
Du Schweinebacke, erzähl mal.
Auf den Punkt gebracht ist es, ich war Leonardo DiCaprio in Titanic einfach. Bin so aus dem Unterdeck, habe ich wie so ein Inder meine Kaste verlassen und durfte irgendwie mal bei den richtigen Menschen so mitleben.
Kommt die Atmosphäre da so rüber?
Ich war einfach nur beschäftigt mit Trinken. Tatsächlich. Das war, weil ich gedacht habe, okay, der Flug war nicht umsonst, aber die Eintrittskarte plus Essen und Getränke hier im Stadion, das ist alles umsonst. Also habe ich als alter Ostler natürlich gedacht, Preis-Leistungs-Verhältnis, das geht heute Abend mit mir zusammen da raus. Da werde ich mal schön die Seide kippen, dass sie dann denken, oh, oder den Georg, den laden wir da nicht nochmal ein. Das haben wir am Ende drauf. Da habe ich richtig viel für getan. Und auch zum Thema Zensur, ich habe in die Dusche gekotzt.
Hast du?
Ja, ich habe mich so hingelegt und so dieser Moment, in dem Moment, wo du den Kopf ablegst, wenn du
Ach,
so
scheiße,
weißt,
dann, wo sich alles
nein,
dreht.
Nein, hat Na, keinen Sinn, kein Sinn. Nicht. Ist nicht so, wie wenn man so mit voller Blase ins Bett geht, dass man so denkt, ja, oh, ich halte das aus, ich schlafe ein, bevor ich auf Klo muss.
Ja, verstehe.
Und das war Heik, aber in einer Millisekunde, ich werde mich halt selber demütigen müssen. Und dann bin ich halt in die Badewanne gelaufen. Ich habe sofort kaltes Wasser angemacht, aber erstmal über die Füße. Ich hab jetzt, und dann bin ich so langsam hochgewandert und dann
habe ich gedacht,
ja wirklich, kalt, warm, dann musste ich kotzen, habe in die Wanne gekotzt, so. Dann lief die Scheiße nicht ab, dann war das alles so braun, gelb,
Geile
rot.
Geschichte, oh meine Güte.
Dann habe ich mit meiner Hand irgendwie den Ausfluss und Unterdruck erzeugt, um die Scheiße ablaufen zu lassen. Währenddessen habe ich mich ja hasst und habe gedacht, boah, was bin ich für ein harter Typ. Die sind dann noch zu den Spielern gegangen, also zumindest alle Leute, mit denen wir auch da waren, aber die sind dann abgehauen, weil die waren auch müde. Und dann habe ich gedacht, fuck, ich hätte 5 Minuten durchhalten müssen, true story, und hätte die Spieler von Chelsea, Man City, inklusive der Trainer kennengelernt und ich hätte einen Selfie-Start und vor allen Dingen hätte voll
was
die Insiders...
Was soll ich dafür sagen? Was soll ich dazu sagen,
Ich hätte voll
Georg?
Die Insiders an Start bringen können. Nee, aber ich habe gedacht, nächsten Morgen, weißt du, das wäre so ein Ding, nächsten Morgen geht ja der Flug. Und ich meine, ich habe ja in die Wanne gekotzt. Und selbst, also wenn ich mir
hast
vorstelle...
Hast du im Hotel in die Dusche gekotzt?
Ja, safe natürlich. Ja.
Also bis dahin hast du es noch gemacht?
Ja, aber ich bin dann auch nicht Rockstar genug, um einfach aus der Wanne rauszugehen zu denken, dann muss die Putzfrau wegmachen. Das ist mir scheiße, ja. So, ich bin jetzt mit meiner ersten Gossip-Story ein bisschen ausgeufert. Ich habe aber noch einen richtigen Gossip und der hat mich vorhin sehr aufgeregt, als ich das gelesen habe. Das ist ganz wichtig. Und zwar,
okay, hau mal raus.
Ich meine, die NW und ich, wir sind wirklich Freunde. Ich liebe die NW, ich arbeite gerne mit der NW zusammen. Ja, ich als Lokalgröße.
Ja, du willst ja auch ein Praktikum machen.
Ich möchte da auch ein Praktikum machen.
Ja.
Aber bei der Sache, da hat die was abgedruckt und da habe ich gedacht, ungewöhnlich. Nicht gut recherchiert, liebe NW. Sorry, aber da muss ich wirklich mal...
Hier wird nicht zensiert, also
pass auf. Und zwar geht es um den Blitzer an der Stabmorsstraße, ja, Guntram, so mobiler Blitzer. Und,
der heißt Guntram?
Naja, der blitzt kurz vor der Bossestraße, da wo ich wohne.
Aha.
Und da hat sich jemand beschwert und gesagt, naja, aber der Blitzer steht, und hier, ich kann dir das Bild mal zeigen. Da ist der Abstand zu dem 30er-Schild, so wie auch das Foto der NW das zeigt.
Ja.
Und dann wird vermerkt, naja, der Blitzer ist keine 50 Meter in dem Verkehrsstand aufgestellt, kritisiert der Leser. Seine Internetrecherchen hätten ergeben, dass der Blitzer mindestens 75 Meter vom Start des Tempolimits entfernt stehen müsste. Jetzt habe ich kein NW News Plus Abo und der Artikel endet für mich hier. Darum weiß ich nicht, ob die NW innerhalb des Artikels das aufdeckt. Falls ihr es nicht tut, empfinde ich das als alter NW-Freund, als meine Aufgabe zu sagen, die ganze Stabmorsstraße ist 30er-Zone. Der Assi-Leserbrief, der ist der wirklich...
Ja, ist doch so.
Ich verprügel um 3 vor der Sporthalle, den verprügel ich. Der Rückhand flattern und zack, eine mitgeben. Dieser Blitzer ist Gold wert, weil der ist genau vor dem Übergang zum Oetkerpark. Und da ballern die immer lang. Und da laufen ganz viele Kinder lang. Und da komme ich als familienbewusster Vater, der dann sagt, gut so,
Ja, verstehe ich.
Richtig gut. Also wenn jemand ein Plus-Abo hat,
soll er uns bitte
den Artikel bitte mal zusenden, genau, damit ich den auf Richtigkeit prüfen kann und im Zweifel dann dem Leser, der den Artikel ja mit initiiert hat, auch innerhalb eines Leserbriefes irgendwie Stellung nehmend antworten kann.
Ich würde auch gerne in dem Zusammenhang mal der NW nahelegen, dass man vielleicht, wenn man an so einem Artikel interessiert ist, vielleicht den einzelnen Artikel auch kaufen könnte.
Oh ja.
Das fände ich nice, dass man nicht gleich ein Abo, das macht nämlich die FAZ. Da kannst du, wenn du an so einem Artikel interessiert bist, auch einfach nur diesen Artikel kaufen.
Ja, nice. Weil hätte ich das gekauft für einen Euro?
Ja, natürlich.
Einfach, weil es mich interessiert, weil ich bin der Anwohner. Und ich war tatsächlich auch menschlich enttäuscht, weil ich gedacht habe, sorry, NW, ihr wisst, dass es mich gibt. Da wohnt ein Star am Oetker-Park. Und der Artikel ist genau bei mir, weißt du? Da wäre doch einfach mal so ein Home-Artikel irgendwie. Was sagt denn Georg Böhm dazu eigentlich? Aber so sehe ich mich in 20 Jahren.
Okay, und in dem Zusammenhang habe ich auch zwei Gossip-Themen für dich, nämlich eine auch von einem Star.
Oh.
Und ein Thema.
Schön, dass du sagst auch.
Und ein Thema, was auch tatsächlich die spätere Lebenshälfte betrifft.
Okay, dann haben
wir. Also fangen wir jetzt erstmal mit dem Star an.
Ja.
Ja, ich bin mal diesmal nicht auf der Gala unterwegs gewesen. Mhm. Ich habe mir mal die Sterne gekauft. Na?
Hallo.
Ja, sag mal. Hallo. Ja, und aber jedenfalls habe ich das eher im Radio gehört. Ja.
Also, dass die Sterne gekauft sind, das im Radio gehört.
Das im Radio gehört.
Cool. Ja.
Tom Cruise, wie er den 7. Anlauf hat von seiner Mission Impossible. 7. Filmfolge übrigens auch. Also das verzögert sich schon.
Der hat einen ganz komischen Oberkörper bekommen, je älter der wird.
Ja, der ist ja voll operiert auch.
Ja.
Ja, egal. Mich interessiert nicht, was du sagst. Also
halt die Fresse, Georg.
Halt die Fresse.
Ich muss hart pissen, komm.
Und auf jeden Fall ist es so, dass nämlich die ganzen Filmdrehleute danach Party machen und sich alle reihenweise an Corona anstecken und deshalb der Filmdreh nicht fortgesetzt werden kann. Und deshalb gibt es den super geilen Ausraster von Tom Cruise. Den hören wir uns nämlich jetzt hier mal an. Sau viele Pieper. Wenn einer von euch nochmal wagt, ja, ihr blöden sich mit Corona anzustecken, feuer ich euch alle, ihr blöden. So.
Ja, aber voll dumm von ihm. Ich meine, wenn du es einmal gehabt hast, ist auch egal.
Okay, ich habe hier noch ein Gossip-Thema für dich. Mhm. Und zwar, das habe ich mir extra für dich rausgesucht, damit du die Perspektive im Alter nicht verlierst, ja, die Lebensperspektive.
Mhm.
Also, nachdem ich dir letztes Mal dein Horoskop vorgelesen habe, habe ich gedacht, ich habe einen Artikel gefunden, weil das Alter nämlich ein Imageproblem hat. Also man denkt, altern ist scheiße.
Nein.
Jeder will altern, aber keiner will alt sein.
Ich will George Clooney alt sein.
Ja, okay, das sind aber hohe Ansprüche. Das will doch jedermann, oder nicht? Aber jetzt pass auf. Es geht um das Glück der zweiten Lebenshälfte. Es ist ja so, dass wir das höchste Glücksempfinden im Prinzip so in sehr jungen Jahren haben. So 20er und dann ab den 30ern denken wir so, oh, jetzt müssen wir ein bisschen was dafür tun, dass das Glück erhalten bleibt.
Ja, da Mitte 40, meine Frau kennengelernt.
Halt die Fresse, Georg.
Mitte heute ist Zensur-Podcast.
Ja, halt die Fresse, wird doch drin bleiben. Mitte 40 geht dieses Glücksbarometer erstmal tierisch in den Keller, aber ab Anfang 50 kriegt das richtig nochmal so eine richtig geile Steilkurve.
Also ich glaube, da kommen so viele Faktoren dazu, dass mein Essay-Danke ist, I doubt it. Sorry. Aber stell dir vor, kurz Perspektivwechsel. Du heißt jetzt nicht Noah Becker, sondern du bist Ramona Majczowski.
Okay.
Und du wohnst in so einem Brennpunkt. Also so Berlin-Marzahn werdet bei uns, ja?
Ja, okay.
Hast Aufstütze, aber bist auch nebenbei und ab und zu auch mal schwarz arbeiten. Aber der Job an der Kasse, den gibt's einfach nicht mehr.
Ja, okay.
So.
Okay.
Du hast zwei Kinder, so. Mhm. Die sind 14 und 12, die rauchen.
Okay, aber meine Kinder spät bekommen.
Ja, sehr spät.
Okay. Aha.
Und jetzt liest du den Artikel.
Ja.
Denkst du dann, ah shit, jetzt habe ich es verstanden, war mein Fehler oder?
Safe, ja, bin ich bei dir. Ja. Also da müssen auch wirklich andere Dinge helfen. Aber im Prinzip sind 2/3 der älteren Menschen hochzufrieden. Und das hängt auch damit zusammen, dass man ab einem gewissen Alter, so um die 50, 60, auch seelisch widerstandsfähiger wird. Sagt der Artikel. Ist statistisch anscheinend erwiesen.
Welche Statistik? Nee, da möchte ich Beweise sehen. Ich möchte hier nicht, wir haben die NW heute schon irgendwie für ihren, für ihren investigativen Fehlgriff verantwortlich gemacht.
Ja, ich bin leider nicht die zuständige Journalistin. Ich bringe dir halt nur mit, was ich gelesen habe.
Du gibst aber, wieder, du bist ja Bote.
Naja, aber im Prinzip hast du das doch vorhin auch gesagt. Du hast gesagt, ich wohne da in dem Bereich der Stapenhorststraße, und dann bin ich hier der Star dieses Bereiches und die NW fragt mich dann im hohen Alter. Du hast dir doch quasi gerade durch deine Mindset im Prinzip ausgemalt, wie geil dein Altern sein wird, weil du dir das so und so überlegst. Und weil
ich möchte ja, dass es jetzt so ist.
Warum hast du dann gesagt, in 20 Jahren?
In 20 Jahren wird es dann so sein.
Und somit hast du quasi dich auf eine sehr positive Einstellung gebracht, die dir generiert, dass wenn du daran weiter glaubst und dieses Ziel verfolgst, du in 20 Jahren glücklich bist.
Dann sollte ich die Leute coachen.
Ja, coach schon mal die Leute.
So easy. Vielleicht braucht auch jeder einfach einen Zeitungsartikel. Ja, ich glaube, für meinen Taler habe ich so zwei Exklusivinterviews bekommen.
Für deinen Taler, jetzt hast du aber alles rausgehauen.
Jetzt habe ich.
Schauspielerstar, Taler.
Und Stern des Jahres. Also, okay. Noat, ich gebe dir meinen Taler, wenn ich einen neuen kriege. Oh, gut, okay, das war jetzt eine Achterbahn-Podcast-Fahrt, möchte ich sagen.
Definitiv.
Also wir haben hier redet über Online, wir haben hier redet auch über Zensur, wir haben den Mitarbeiter des Monats gekürt, wir haben neuen Mitarbeiter der Woche.
Mit Rolf Mitschke.
Wir haben Gossip ausgetauscht,
privat. Wir haben wirkliche Probleme besprochen.
Wir haben wirkliche Probleme besprochen. Ja. Wir sind kurz auf die Arbeitsbedingungen eingegangen. Ja. Das war sehr viel, das war so ein Potpourri, ein krass.
Aber auch nicht schlecht, weil ich meine, die Leute sollen ja auch immer ein bisschen überrascht werden, ne? Mhm. Wir können ja nicht immer mit der immer gleichen Struktur in die Ecke kommen. Wir haben so ein bisschen Überraschungsfaktor reingebracht.
Ich glaube, nächstes Mal reden wir einfach über Briefmarken. Das macht die Sache irgendwie klar.
Wie hat ein Kollege von mir neulich gesagt, was er sich wirklich wünscht für die Menschen, ist, dass es viel mehr dazu kommt, dass Menschen beruflich das machen können, was sie lieben und nicht das, was sie müssen, um über die Runden zu kommen.
Ja, dann wäre die Welt eine bessere.
Das ist so ein perfekter Schlusssatz, oder? Wir machen das, was wir lieben.
Ja.
Ist das nicht geil?
Das ist gut. Immer das machen, was ihr liebt.
Ja. Also,
gute Nacht.
Gute Nacht. Tschüss.